SRF 1.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt auf Mais. Heute lernen wir den Padre Pio kennen. Das ist ein Kapuzinermönch, vor 50 Jahren ist er gestorben. Er ist eine Kultfigur in Italien und nicht nur. Insofern kennt man ihn eben bestens. Dann gehen wir nochmal auf Rikon. Dort ist 1968 das erste tibetisch-buddhistische Kloster außerhalb von Asien eröffnet worden. Dieses Jahr feiern wir das 50-Jahr-Jubiläum. Wir machen also eine Zeitreise. Und vor der 7. Da haben wir die Glocke von der reformierten Kirche Baden. Am Mikrofon der Joschi Kühne. Gehen wir jetzt zu einem berühmten Kapuzinermönch, Padre Pio. Das ist der beliebteste Heilige von Italien. Schon zu seinen Lebzeiten hat das Volk verehrt. Morgen ist der 50. Todestag. Auch in der Schweiz wird an den Mann erinnert. Er hat viele Verehrerinnen und Verehrer. Aber das sind Menschen, die nicht im Kapuzinerorden sind. Die Schweizer Kapuziner, die tun sich dann eher ein bisschen schwer mit ihrem berühmten Bruder, der Kultfigur. Kritik, da geht es viel zu viel um Geschäftlichmacherei. Der Schweizer Kapuziner und Bischof Paul Hinder sagt, das passe nämlich gar nicht zum Orden. Der sei ja zur Bescheidenheit verpflichtet.
Ich habe heute noch lieber die bescheidenen Heiligtümer im Rietital, wo noch irgendwo etwas hergeht von deren ursprünglichen Schlichtheit. Und ich wünschte mir eigentlich, dass das noch ein bisschen mehr sichtbar würde. Auch jetzt im Fall von Padre Pio. Ich meine, wenn man dort in seine ursprüngliche Zelle geht, wo er drin gewohnt hat, kann man noch ein bisschen etwas von dem erahnen. Das war eine schlichte, einfache Kapuzinerzelle. Aber auch das hat natürlich unterdessen, unter dem Boom von der Wallfahrt, hat das ein bisschen gelitten.
Der Paul Hinder, er ist ein Thurgauer, er ist nicht nur Kapuzinermönch, er ist auch der römisch-katholische Bischof von Arabien. Und sogar im Orient, in Abu Dhabi, wird der Padre Pio verehrt. Das sage ich schon okay, sagt er, solange es ums Betten geht und nicht um Folklore oder Kitsch. Vom Padre Pio können wir nämlich sehr, sehr viel anders lernen. Zum Beispiel, wenn es ums Leiden geht. Der charismatische Mönch hat selber Wunden gehabt, die die Ärzte nicht haben können erklären. Wunden an den Händen, Füßen und an der Brust. Also genau dort, wo Jesus am Kreuz geblutet hat. Die sogenannten Stigmata sind beim Padre Pio vor 100 Jahren das erste Mal erschienen und haben aus dem Kapuziner einen Heiligen gemacht. Der Schweizer Paul Hinder findet, das Leiden vom Padre Pio könnte uns Mut machen.
Wie gehen wir um mit den Schatten, mit dem Kreuz, das sich querstellt in unserem Leben? Wir sind es gewöhnt, dass wir aufbegehren und das abschaffen und so weiter. Und das ist auch legitim, dort, wo man das kann, dass man Leid vermindert. Aber was machen wir mit dem fraglosen Rest, der bleibt? Da tun wir revoltieren oder klingt es uns ähnlich wie der Padre Pio, das anzunehmen?
Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder findet es ein bisschen schade, dass man so viel über die Wunde und Wunder vom Padre redet und nicht eben eher darüber, was er besonders gut hat können, nämlich den Menschen zuhören. Er sei ein gefragter Seelsorger und Beichtvater gewesen.
In den unendlichen Stunden, wo er im Beichtstuhl gesessen ist und Menschen versöhnt hat mit Gott. Und ich denke, das gehört eigentlich ins Wesentliche. Lasst euch mit Gott versöhnen.
Die Botschaft vom Padre Pio sei Versöhnung. Und das Thema sei doch immer noch aktuell, sagt der Paul Hinder. Er ist überzeugt, es wäre ganz im Sinn vom Padre Pio, wenn man mehr über Christus reden würde als über ihn, den Padre. Aber eben, morgen redet man viel über den Padre Pio, man feiert, morgen ist sein 50. Todestag, wird natürlich vor allem an dem Ort, wo er sein Leben lang gewirkt hat, begangen, in San Giovanni Rotondo, in Apulien, im Süden von Italien.
Remembering life.
Das ist der Zwischenhalter vom Eis. Es ist jetzt 7 Minuten über der halben 7. Seit 50 Jahren thront das tibetanische Kloster oberhalb von Rikon. Ein weißes Gebäude zwischen den Bäumen, überall hat es farbige Fahnen. Mittlerweile ist das Kloster von da nicht mehr wegzudenken. Lebt doch schon die 3. und 4. Generation von Tibeter in der Schweiz. An diesem Wochenende wird gefeiert, auch der Dalai Lama ist dabei. Darum schauen wir da inzwischen halt nochmal auf das Stück Schweizer Tibeter-Geschichte, die Maya Brändli.
Ein kleiner Reliquienschein, ein paar Papierblumen, eine Schale mit Trockenfrüchten. Viel mehr haben Tibeter und Tibeterinnen nicht mitbringen aus ihrer Heimat für die religiöse Feier, wo sie zusammen mit einem Dutzend buddhistischen Priestern 1967 den Bauplatz eingeweiht haben vom neuen buddhistischen Kloster in Rikon. Aber blenden wir zuerst einmal ein paar Jahre zurück. 1959 hat China einen Volksaufstand der Tibeter und der Tibeterinnen niedergeschlagen. 90'000 Menschen sind dabei umgekommen und tausende Tibeter und Tibeterinnen sind geflüchtet nach Indien und Nepal. Dabei auch ein Haufen Kinder. Und darum hat 1960 der Dalai Lama also eine Gruppe von kleinen Tibetkindern in die Schweiz geschickt, ins Pestalozzi-Dorf, nach Drogen. Viele Schweizer Ehepaare haben auch helfen und der private Vermittler hat auf das aber Tibeterkinder in die Schweiz geholt und diesen Eltern, diesen Ehepaar in die Pflege gegeben. Auch Susanne Bossart und ihre Mann haben 2 solche Kinder aus dem Tibet bei sich aufgenommen.
Wir haben eigentlich dem Dalai Lama gegenüber ein Versprechen abgelegt, dass wir die Kinder möglichst ihre Kultur erhalten.
Aber wie soll das gehen? In der Pflegefamilie hat man nicht Tibetisch, sondern Schweizerdeutsch oder Französisch geredet und von Buddhismus haben die meisten auch keine Ahnung gehabt. Die Integration von diesen Kindern und der Flüchtlinge war schwierig, weil viele haben keine Wurzeln fassen konnten. Das hat auch Susanne Bossart festgestellt. Sie hat damals im Roten Kreuz geschafft und sie hat sich zusammen mit ihrem Mann die Integration der Tibet-Flüchtlinge immer mehr zu ihrer Lebensaufgabe gemacht.
Wir haben einfach gesehen in unserer Arbeit, dass die jungen Tibeter vollständig desorientiert werden durch unsere Kultur hier. Da kamen gerade alle die Spielsalons und weiss der Kuckuck auf. Also die Idee ist von meinem Mann und mir gekommen. Wir wollten, dass ein geistliches Zentrum in der Schweiz entsteht. Und darüber haben wir mit Herrn und Frau Henri Kuhn gesprochen. Die waren begeistert davon und haben gesagt, sogleich, da helfen wir.
Der Metallwarenfabrikant Henri Kuhn und seine Frau haben schon 24 Tibeter aufgenommen in Betrieb. Sie haben sie angelehrt, sie haben ihnen eine extra Siedlung gebaut, sie haben ihnen Sprachkurs gegeben und Schulungen. Aber auch Familie Kuhn hat gemerkt, dass es mit dem Wurzelfassen der Flüchtlinge nicht so einfach ist. Auch wenn von allen Seiten viel guter Wille da war beim Versuch, ihnen eine neue Heimat zu geben. Gefehlt hat den Tibeter und Tibeterinnen unter anderem tatsächlich ihre eigene Religion, ihre Spiritualität. Und darum ist die Idee, ein geistliches Zentrum zu bauen, bei der Fabrikantenfamilie Kuhn auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Henri Kuhn und sein Bruder haben also die Stiftung Tibet-Institut Rikon gegründet und für den Bau von einem Kloster eine idyllisch gelegene Waldwiese zur Verfügung gestellt. 1967 ist das gewesen. Susanne Bossart nimmt ihr Fotoalbum in die Hand und erinnert sich.
Das ist während des tibetischen Neujahrsfestes. Hier sehen Sie meinen Mann und hier sehen Sie irgendwo auch mich sitzen mit einem Kind. Ich hatte immer Kinder.
Susanne Bossart und ihre Mann sind selber dann auch schon nach Rikon gezögelt. Und Susanne Bossart ist für viele Tibeterinnen und Tibeter in Rikon zur Amala, zur Mutter geworden. Sie hat geholfen, wenn Kinder auf die Welt gekommen sind. Sie hat erklärt, wie man ein Bahnbillett kauft. Sie hat mit den Kindern Hausaufgaben gemacht und den Erwachsenen einmal eins beibracht.
Herr Kuhn hat mir gesagt, es ist so schade, dass der und der nicht rechnen kann. Der wäre ein so toller Meister. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, Sie bekommen eine ganz tolle Stelle, aber Sie müssen jetzt zu mir am Abend. Dann rechnen wir. Ich habe das ganze bürgerliche Rechnen von Klasse 1 bis Klasse 8 mit ihm absolviert.
Und so ist er dann tatsächlich Meister geworden. Aber am liebsten hat Susanne Bossart den geflüchteten Kindern geholfen. Kinder, die vom anderen Ende der Welt gekommen sind, vertrieben, entwurzelt. An eine solche Geschichte kann sie sich besonders gut erinnern.
Der Vater hat ihnen am Vorabend erzählt, wie die Drachen gekommen sind in Tibet. Dann am nächsten Tag ist gerade eine Geschichte in der Schule vorgekommen, dass es keine Drachen gäbe, dass das eine Erfindung sei und eine Utopie und so weiter und so weiter. Dann sind die Kinder weinend zu mir gekommen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, morgen gehst du zum Lehrer und fragst ihn ganz höflich, waren Sie schon einmal in Tibet? Und wenn er sagt, ja nein, dann sagen Sie, mein Vater hat aber in Tibet Drachen gesehen.
Und so hat Susan Bossard in all diesen vielen Jahren in Rikon miterlebt, wie wichtig es ist, auch in einer neuen Heimat die eigene Identität können zu bewahren. Aber sie hat auch mitbekommen, dass gerade bei den vielen Tibeterkindern und Flüchtlingen das damals nicht immer gelungen ist.
Der Beitrag von der Maya Brände. Wegen dem Jubiläum ist der Dalai Lama in die Schweiz gekommen. Die Sternstunde vom Schweizer Fernsehen hat sogar ein Interview dürfen machen mit ihm. Und das Interview gibt es morgen im Fernsehen SRF 1 ab der 10 Uhr und später dann auch in der Videothek von SRF 1.
Cuando viene
Mega berühmte Whitney Houston, aber von ihr ist das Original Dolly Parton, I will always love you. 10 Minuten vor der 7. auf SRF 1 mit dem Zwischenhalt und jetzt mit der Glocke von der reformierten Kirche von Baden im Kanton Aargau. Ja, muss man Baden überhaupt vorstellen? Das ist doch der internationale Badekurort, wo schon die alten Römer gebadet haben. Ja, schon. Aber eben, heute ist Baden vor allem ein Zentrum für Kultur und Industrie mit viel Verkehr. Logo, das ist ja in dieser Agglomeration nichts Aussergewöhnliches, mit rund 100'000 Einwohnern. Baden liegt an der Limit zwischen Waldhügel und zwei Klusen. Eine pittoreske Kulisse, wo viele Bewohner und viele Reisende immer wieder in Staunen gebracht hat. Im 18. Jahrhundert war Baden noch ein rein katholischer Ort. Die erste reformierte Kirche hat es nach dem Sieg der reformierten Ort im Zweiten Vielmärger Krieg gegeben. Das war 1712. Im September 1714 ist die barocke Saalkirche für 250 Leute fertig gebaut worden. Ein einschiffiges Gotteshaus mit einem Frontturm und einer vierkantigen Kuppel steht majestätisch über dem Steilufer der Limmat. Die Geschichte dieser Kirche ist ein Sonderfall im schweizerischen Protestantismus. Normalerweise bildet sich ja an einem Ort zuerst einmal eine Gemeinde, dann besteht das Bedürfnis nach einem Gotteshaus, man baut eine Kirche. Aber zu Baden war das genau umgekehrt. Zuerst hat es eine Kirche gegeben und dann ist eine Gemeinde entstanden. Im Mai 1901 ist das heutige fünfstimmige Glüt installiert worden. Der Spruch auf der zweitkleinsten Glocke, der geht so: Freut euch in dem Herrn. Thank you. Das sind die 5 Glocken von der reformierten Kirche zu Baden im Kanton Aargau zum Schluss vom heutigen Zwischenhalt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Wenn Sie Zwischenhalt nochmal hören wollen, Sie gehen auf srf1.ch unter Sendungen Zwischenhalt und Sie finden die und vergangene Sendungen zum Nachhören. Learns to Rock Sleeping Child.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.